Ja, ihr Lieben, durch das Update von DJ sind wir ja schon ein bisschen drin in den aktuellen Stand der Jugendarbeit und ich möchte in Absprache mit ihm vor der Predigt noch etwas ergänzen und von einer jungen Besucherin der Gruppe erzählen. Sie hat mir auch erlaubt, diese Geschichte zu erzählen. Ich nenne sie hier einfach mal Miriam. Sie ist 15 Jahre alt, wohnt nicht direkt hier in Hildesheim, ein bisschen außerhalb, nehmen wir mal einfach an, so in Sorsum. Sie geht in die 10. Klasse einer Gesamtschule hier in Hildesheim. Und über eine andere junge Frau aus ihrem Jahrgang hat sie hier in unsere Gruppe reingefunden. Miriam ist so eher ein ruhiges Mädchen. Und gestern waren einige Jugendliche noch auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Hinterher haben sie sich noch hier getroffen. Da kam ich dann noch mit dazu. War wieder eine kleinere Runde. Und ihr kennt ja solche Runden. Man spricht so über dies und das. Und dann plötzlich so eine kurze Stille. Und da sagte dann Miriam: Letzte Woche war ich beim Arzt, ich bin schwanger. Ihren Eltern hat sie noch nichts davon erzählt und sie könnte sich sowieso nicht so erklären, wie es dazu gekommen ist. So. Wir sagten dazu nichts. Also was soll man auch erstmal sagen? Ne? Also was hättet ihr gesagt in dieser Situation, wenn Miriam zu euch gekommen wäre? Und natürlich, man denkt sich so ein bisschen, irgendwas war da schon, ob sie das noch schafft mit dem Schulabschluss. Was ist mit ihrem Freund? Was ist das für ein Typ? Wie kann man ihr jetzt helfen? Nüchtern betrachtet, sowas kommt vor. Und hier in unseren Gemeinden, früher war das ja üblich, dass Gemeindemitglieder, die unverheiratet Eltern wurden, die mussten sich vor der Gemeinde erklären. 1902, mein Großvater wurde in dem Jahr nach 5 Monaten nach der Hochzeit geboren. Da wurden meine Urgroßeltern für ein Jahr aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und ich habe es in den frühen 90er Jahren noch erlebt, in einer meiner früheren Gemeinden, eine junge, unverheiratete Frau musste vor die Gemeinde treten und sich für ihre uneheliche Schwangerschaft rechtfertigen. In dem speziellen Fall freute sich die junge Frau aber so sehr auf das Kind, dass ihr das kein bisschen peinlich war. Die hat sogar vorne noch ein Ultraschallbild gezeigt. Ja, also was würdet ihr der Miriam raten? Wie ihr zur Seite stehen, sie unterstützen? Oder ihr den Kopf waschen? Also ihr müsst jetzt nicht sagen, meine Geschichte ist komplett erfunden. Du hast schon so ein bisschen dich gefragt, wer das sein kann. jegliche Ähnlichkeiten mit Personen aus unserer Jugend sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Erfunden ist die Geschichte, zumindest was das Jahr 2016 angeht. Tatsächlich hat sie sich schon zugetragen. Allerdings vor gut 2000 Jahren in Nazareth. Und der eine oder andere hat es vielleicht sich schon gedacht. In der Predigt geht es heute um Maria, die Mutter Jesu, und um die Geschichte, wie ihr durch einen Engel die Geburt Jesu angekündigt wird. Aber es ist schwierig. Also Maria, wir alle haben irgendwie eine Beziehung. Es gibt viele Bilder von ihr, die Jungfrau in der katholischen Kirche. Das gibt die ganzen Kirchen, so die irgendwie nach Maria so benannt sind. Und es ist dabei schwierig, Maria als das wahrzunehmen, was sie damals war, als Gabriel sie hier offenbarte, nämlich ein ganz normales junges Mädchen. Und darum soll es in der Predigt gehen, was passiert, wenn Gott ganz normale Menschen ruft. Und deswegen habe ich als Kunstgriff die Geschichte in unsere Zeit übertragen. Außerdem, wir bleiben ja sonst bei der Geschichte meistens bei der Sache mit der schwangeren Jungfrau hängen. Aber wie wir gleich hören werden, Maria hat ja selbst damit auch ihre Probleme. Also, wenn man an diesem Punkt skeptisch sein kann, das ist ja keine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, sondern da geht's ja auch schon damals in der Geschichte darum. Und das wird von Gabriel entkräftet, indem er sagen wird, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist natürlich klar, die Geschichte von der Ankündigung der Geburt, das ist ein einmaliges Ereignis. Und wenn wir den Text lesen, dann bekommen wir mit, wie Maria so eine einmalige Rolle in der Heilsgeschichte zugewiesen bekommt. Aber was dahinter steht, das passiert heute auch noch. Und ich lese den Predigttext aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, also dieses Gespräch, das ist kein historischer Smalltalk und in diesem Gespräch der beiden finden wir Aussagen, die heute immer noch Relevanz haben. Und darum befassen wir uns jetzt, steigen wir jetzt in diese Gesprächsinhalte ein. Zuerst Gabriel und dann Maria, so aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und zuletzt soll es um unsere Reaktionen gehen, weil in dem dieses Gespräch in der Bibel steht, sind wir letzten Endes auch gefragt. Ja, der erste Punkt, Gott spricht. Und jetzt, wenn ihr die Überschrift seht, denkt ihr vielleicht, der Punkt ist falsch formuliert. Müsste es nicht heißen, Gabriel spricht? Immerhin ist diese Geschichte eine der bedeutendsten Texte in der Bibel zum Thema Engelserscheinungen. Und ihr wisst ja, das Interesse an Engeln ist heute groß. Man kann ganze Bibliotheken mit Büchern über Engel füllen. Aber die Herrlichkeit Gottes, das ist kein Selbstzweck. Sie ist Abglanz der Herrlichkeit Gottes und unterstreicht die Botschaft Gabriels, die er ja im Auftrag Gottes weitergibt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es geht Gott nicht darum, irgendwie Menschen zu überwältigen und in seinen Bann zu ziehen. Es geht ja nicht darum, dass Gott eine Show abzieht, um irgendwie von Menschen Anbetung zu bekommen. Es geht Gott um die Botschaft und das ist die Funktion des Engels. Also unser Wort Engel ist von dem griechischen Wort Angelos abgeleitet. Angelos heißt Bote. Also wenn ich einen Brief bekomme, sage ich auch nicht, dass ich den Brief vom Briefträger bekommen habe, auch wenn das rein sachlich sich richtig ist. Und natürlich weiß ich auch, wer mein Briefträger ist. Aber darauf kommt es nicht an, wenn ich den Brief bekomme. Es geht in dem Text um Gott. Gott offenbart sich durch Gabriel der Maria. Gott teilt sich mit, Gott spricht an. Darauf kommt es an. Ich mache das ja immer hier mit den Bildern, oder öfters mit den Bildern. Und ihr wart wahrscheinlich jetzt nicht überrascht bei der Geschichte, dass jetzt hier so ein alter Meister kommt. Italiener, Giacchino heißt der, 17. Jahrhundert. Und der hat aber noch ein anderes Bild gemalt und das drückt diesen Aspekt, dass Gott es eigentlich ist, der spricht noch viel besser aus. Hier seht ihr, ne? Das ist sozusagen der Augenblick, bevor sich Gabriel zeigt und er bekommt noch so von Gott letzte Instruktion. Ne? Das ist ein Engel, also der Engel ist der Dienstbote Gottes. In den meisten Fällen, ja, wenn er zu uns reden wird, wird er uns keinen Gabriel schicken, aber er spricht ebenso zu uns. Entscheidend ist, er spricht zu uns, egal in welcher Form. Nicht nur am Sonntag, nicht nur hier im Gottesdienst, wenn wir hier zusammenkommen, nicht nur in der stillen Zeit, sondern auch in unserem Alltag. Und wir sind natürlich jetzt hier, das ist so eine richtig schöne, wir sehen die Maria, wie sie hier so an einem Pult sitzt. Das ist, sage ich mal, so ein Pult, da liegt die Bibel drauf und da wird sie drüber meditiert haben in der Situation und da zeigt sich dann der Engel. Maria wird immer in so einer kontemplativen Haltung gezeigt. Aber wir wissen nicht, in welcher Situation Gabriel Maria wirklich erwischt hatte, sozusagen. Kann schon sein, vielleicht saß sie gerade über der Bibel. Ich glaube allerdings nicht, dass sie einen halt im Hause hatte oder so. Ja? Also das war ja damals teuer oder so, aber vielleicht hat sie gebetet. Aber es kann auch sein, vielleicht konnte sie gar nicht lesen oder vielleicht war sie gerade mitten bei der Arbeit, völlig verschwitzt beim Brotbacken oder so. Vielleicht war sie gerade morgens aufgestanden, noch so leicht verschlafen oder hatte gerade kurz vorher irgendeinen Streit gehabt. In so einer Situation kann Gott jemanden ansprechen. Und in so einer Situation spricht er auch dich an, wenn du vielleicht gerade nicht mit ihm rechnest, mitten im Alltag. Und er schickt auch heute Boten zu uns. Und das ist die Frage, ob wir so wie Maria in der Lage sind, innezuhalten in dem, was wir gerade tun. Egal, ob das jetzt gerade in der Arbeit ist oder in der Freizeit, ob wir jetzt gerade am Computer oder am Sitzen oder jetzt im Schwimmbad sind. Gott spricht auch durch Boten zu dir. Und das können andere Menschen sein oder irgendwelche Fügungen, die du nicht einfach beiseite wischen kannst oder ein Buch, das du gerade im richtigen Augenblick liest. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir selbst seine Boten sein sollen, um in den Alltag eines anderen Menschen in seiner Umgebung hineinzusprechen. Vielleicht sollen wir irgendeinen Auftrag durchführen, den wir vielleicht nicht verstehen, so wie Maria hier ja auch einen Auftrag bekommt. Vielleicht denkst du, dass Gott sich nicht die Mühe machen wird, gerade ausgerechnet mit dir in Kontakt zu treten, weil du viel zu klein und unwichtig bist, um seine Aufträge auszuführen. Aber das hätte Maria ebenso denken können. Wenn wir vorher im Lukas-Evangelium schauen, dann finden wir da auch schon den Engel Gabriel. Direkt vorher ist die Erzählung, wie er sich dem Priester Zacharias offenbart. Dem Priester Zacharias zeigt sich der Engel Gabriel während seines Opferdienstes im Tempel. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Zacharias, eine berühmte und prominente Persönlichkeit, da nicht so gut wegkommt. Aber an sich erstmal so, eine übernatürliche Erscheinung im Heiligtum. Das hat so seine Ordnung, dass sich da der Engel zeigt. Aber hier zeigt sich Gabriel an einem ganz anderen Ort. Er verlässt den heiligen Bezirk in Jerusalem. Er verlässt die vielen frommen Menschen, die damals halt im Tempel sind, und geht zu Maria in die Provinz. Zu dem einfachen Mädchen mitten in der Provinz. Also eben doch Sorsum, Einum. Nicht aus Hildesheim, Peine, Salzgitter oder Braunschweig und schon gar nicht Hannover, Hamburg, Berlin oder Jerusalem. Keine bereits adlig geborene Frau aus dem Hause der Welfen oder Hohenzollern, Habsburg und auch keine Tochter von Herodes dem Großen. Ein einfacher Teenager von 15 Jahren wird Mutter des Sohnes Gottes. Gott hätte es ja auch anders machen können. Gott hätte schließlich auch Gabriel zu Josef schicken können. Dann hätte der es ein bisschen einfacher gehabt. Dann wäre er nicht auf die Idee gekommen, vielleicht wegzulaufen. Und hätte sagen können, Josef, du bist Nachkomme Davids. Jetzt passen wir auf, was mit Maria passieren wird. Aber nicht der Mann, sondern die Frau ist erwählt. Das ist für uns heute selbstverständlich, dass der Engel zu Maria kommt. Aber nach dem damaligen Verständnis ist das nicht so. Der Mann stand nach damaligem Verständnis weit über der Frau und es gab sogar Rabbis, die der Meinung waren, dass die Frauen überhaupt gar keine Menschen sind. Gerade Maria wird erwählt und das ist ein Grundgedanke, der in der Weihnachtsgeschichte immer wieder vorkommen wird. Gott erwählt das oder den Niedrigen oder die Niedrige. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Also nicht der ehrenwerte, wohlhabende Ackerbauer Kain wird erwählt, sondern der einfache Hirte Abel. Und in dieser Reihe finden wir dann den von Gott erwählten kinderlosen Greis Abraham, die jüngeren Söhne Jakob und Josef, eben nicht die Erstgeborenen, den Mörder Moses und die beiden Frauen Rahab und Ruth bis hin zu dem zu jungen Jeremia. In der Schriftlesung drückt es Hannah, die Mutter von Samuel so aus, der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Dieses Lied wird dann für Maria bei ihrem Loblied, dem Magnificat, zum Vorbild. Deswegen habe ich das ausgesucht. Gott ist derjenige, der handelt und das wird an der Erwählung des Teenagers aus der Provinz deutlich. An der Erwählung Gottes, die oft unseren Auswahlkriterien entgegensteht. Bis heute zerbricht Gott den Bogen der Starken. Wir haben das zuletzt hier in Deutschland vor fast 35 Jahren erlebt. Und jetzt, wer hier öfter sitzt, weiß schon, dass ich da gerne mit ankomme. Im Januar 1989, Erich Honecker sagte, die Mauer wird noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Und ich dachte ja, okay, vielleicht nicht 100 Jahre, aber 75 Jahre, so ungefähr. Das war damals nicht vorstellbar, dass so etwas passiert. Aber Gott hat gehandelt. Und das ist etwas, auch wenn eine Situation so festgefügt ist wie die Mauer in Berlin, Gott kann sie zu Fall bringen. Und er wird auch immer wieder eingreifen und Situationen, wo wir denken, es geht nicht weiter, aufbrechen. Menschliche Projekte werden sich immer wieder als vergänglich erweisen, im Gegensatz zu den Projekten Gottes. Weil Gott ganz andere Maßstäbe hat. Maßstäbe, die uns seltsam vorkommen, die sich aber letztendlich als tauglicher und dauerhafter erweisen als alle menschlichen Faktoren der Auswahl. Ja, der zweite Punkt, Maria spricht. Ja, wir haben uns ja am Anfang der Predigt ausgemalt, was passieren würde, wenn jetzt hier jemand, eine junge Frau aus unserer Mitte, unverheiratet schwanger werden würde plötzlich. Und das ist ja auch nicht so schwer, dazu braucht man nicht so viel Fantasie. Und auch Maria wird damals keine Probleme damit gehabt haben, sich auszumalen, was wohl passieren wird, wenn die anderen das halt mitbekommen. Die anderen wussten ja nichts von dem Engel Gabriel. Maria muss klar sein, dass diese Schwangerschaft Schwierigkeiten nach sich ziehen wird. Aber hat sie denn überhaupt die Möglichkeit, Nein zu sagen? Also der Engel sagt zu ihr, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, Punkt. Das ist ja eigentlich keine Frage, das ist eine klare Ankündigung ohne Spielraum. Also keine Alternative, kein A, B oder C, wofür man sich entscheiden kann. Trotzdem hat Maria die Möglichkeit, ihre Frage zu stellen. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Und Gabriel geht auf diese Frage ein. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und wir merken, Maria wird von Gott ernst genommen. Gabriel persönlich weiht sie in den Heilsplan ein. Und das finden wir nicht so oft in der Bibel, dass Gott sich Menschen erklärt, warum oder wie er etwas macht. Und hier wird die Maria, die wird auf eine Stufe mit dem Stammvater Israels, mit Abraham gesetzt, der von Gott in den Plan zur Zerstörung von Sodom eingeweiht worden war. Und Maria, die bekommt noch einen Faustpfand in der Hand. Also nicht nur die Zusage, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, sondern dass es hierfür in Gestalt von Elisabeth, der Mutter von Johannes, dem Täufer, ein greifbares Zeichen gibt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Maria noch nicht zugesagt und das macht sie jetzt. Siehe, ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott hat einen Plan, eine Berufung für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben. Ebenso, wie er für das Leben von Maria eine Berufung hatte. Und im Grunde wissen wir, dass es da eigentlich nur eine mögliche Antwort gibt. Die Antwort von Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd oder des Herrn Knecht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und bei dir ist das nicht anders. Gott wartet auf deine Antwort, so wie er auf die Antwort von Maria wartet. Aber er gibt dir auch Zeit. So wie er auf die Einwände und Fragen von Maria eingeht und wie er sie ernst nimmt und entkräftet, nimmt er auch deine Einwände und Fragen ernst. Bis du dann auch sagen kannst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist auch so ein Muster, was wir immer wieder finden. Immer wieder finden wir in der Bibel so, dass Gott die menschlichen Einwände ernst nimmt. Egal, ob sie jetzt von Jeremia, von Mose, von Jesaja oder Gideon kommen. Und er nimmt dich ernst, ebenso wie er mich ernst nimmt. Auch wenn am Ende eigentlich nur die Antwort vorgesehen ist, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und obwohl eigentlich Gott sich wünscht, dass wir das so machen, es kann nichts Besseres für uns geben, als dass wir uns darauf einlassen. Weil Gott ja derjenige ist, der uns konstruiert ist, der uns geschaffen hat, der uns liebt und der weiß, was gut für uns ist. Die Frage von Maria ist ja auch berechtigt und das erleben wir auch heute immer wieder, dass Menschen fragen, ja, wie soll denn das zugehen? Wie ist denn so etwas biologisch und technisch möglich. Aber bis heute gilt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und darauf kannst du dich auch berufen, wenn du Gott bittest, dass er doch eingreifen möge. Denn gerade diese Geschichte, die macht deutlich, dass Gott in anderen Kategorien denkt als wir. Und das kann dann aber auch sein, dass er dann auf ganz andere Weise eingreift, als du erwartest, wenn dich irgendein Problem umtreibt. Vielleicht nicht so eindrucksvoll, wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder wie die Menschen damals es sich auch erhofft haben. Also es war ja damals so, die Juden, die haben alle damals gebetet zu Gott für das Kommen des Messias. Und trotzdem erkennt ihn dann kaum jemand, als es soweit ist. Menschen wie Jesus, Maria und die Jünger haben es nicht in die offizielle Geschichtsschreibung jener Zeit geschafft. Erst im Nachhinein wird es deutlich. Da wird dann die Größe, die Gott ihnen zuspricht, sichtbar. Und der im Mutterleib der Maria heranwachsende Sohn Gottes stellt ein gutes Bild für dieses Prinzip Gottes dar, so wie er heute immer noch handelt. Am Anfang im Verborgenen, am Ende nicht zu übersehen, zur Ehre Gottes. Aber das sehen wir erst, wenn wir unsere Vernunft und das, worauf wir so stolz sind, wenn wir die Sachen Gott unterordnen, weil bei ihm alle Dinge möglich sind. Ja, es wird ja eigentlich so fast im Nebensatz erklärt, wie das zugehen kann, dass Maria Mutter wird, so ganz lapidar. Und wir merken, es geht in diesem Text nicht um das Wunder der Jungfrauengeburt, ebenso wenig wie es später um die Speisung der 5000 oder um die Heilungswunder geht. Es geht darum, dass Gott Mensch wird in Maria. Ja, der dritte Punkt und letzte Punkt, du sprichst. Und das ist ja die Frage, was hat das mit uns heute zu tun, die wir jetzt dieses Gespräch so 2000 Jahre später nachvollziehen. Du bist eingeladen, aus der Beobachterposition herauszutreten. Du bist eingeladen, nicht nur Beobachter zu sein, sondern Zeuge. Du bist eingeladen, zu staunen über das, was Gott tut und wie er handelt. Eingeladen, ihn zu loben und zu preisen für das, was er tut. Und das, was hier an Maria passiert, das darfst du auch für dich in Anspruch nehmen. Gott wartet ebenso wie damals bei Maria auf deine Antwort. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Klar ist das hier eine einmalige Geschichte, aber wie gesagt, er hat für jeden eine Berufung. Die Frage ist, kennst du deine schon? Lebst du sie schon? Oder stehst du noch bei den Einwänden? Oder warst du vielleicht noch nie so still, um Gott wirklich in dein Leben hinein reden zu hören? Davor brauchst du keine Angst zu haben. Klar, Maria ist erschrocken, als der Engel ihr plötzlich gegenübersteht. Und wir werden wahrscheinlich auch erschrocken sein, wenn wir in unserem Leben merken, also dass Gott handelt. Wenn er uns plötzlich ganz kurz spüren lässt, dass er wirklich da ist. Wenn wir merken, dass Jesus nicht nur ein Freund, ein Kumpel, ein Bruder ist, sondern auch der Herr, der Wahre. Also nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott, allmächtiger Gott. Es gibt ja so eine Kluft zwischen dem heiligen, ewigen, großen Gott und uns kleinen, vergänglichen Menschen. Aber Gott überbrückt diese Kluft, diesen Abgrund mit dem Vollmächtigen, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht bekommt Maria hier zu hören. Und klar, da ist erstmal das Erschrecken da, wie nahe er ihr kommt. Und dann ist aber diese Möglichkeit da, sich darauf einzulassen. Und sie lässt sich das zusprechen, fürchte dich nicht. Und wenn Gott in unser Leben tritt, dann bekommen wir auch die Zusage, fürchte dich nicht. Wenn uns die Umstände über den Kopf wachsen, wenn du auf einmal nicht mehr merkst, dass er da ist, wenn deine Angst größer wird und wenn daraus Zweifel werden, wenn du den Eindruck hast, dass so diese Zusagen nicht mehr gelten, dann klammere dich an diese Zusage wie an einen Rettungsring, fest wie in kaltem Wasser, fürchte dich nicht. Es ist natürlich heute anders, wir haben da keinen Engel oder so, wir lesen die Worte in der Bibel. Aber mit Maria fängt ja etwas an. Jesus nimmt Gestalt an, er wächst in ihrem Bauch heran. Er ist ihr näher, als ihr irgendein anderer Mensch sein kann. Auch in dir will Jesus Gestalt annehmen, auch in dir will er wachsen. Darum wächst er im Bauch von Maria heran. Darum kommt er als Baby auf der Welt. Und darum offenbart er sich dann auch in Taten und Worten. Jesus ist immer wieder dem Menschen nahe, gerade denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und darum geht er seinen Weg ans Kreuz in den Tod. Und indem er leidet und für uns auf Golgatha stirbt und so den Tod und die Sünde besiegt, hebt er diese grundsätzliche Trennung, diesen Abgrund zwischen Gott und Mensch, überbrückt er. Dadurch, dass Jesus in die tiefste Tiefe geht, können wir immer nur in die ausgestreckte Hand Gottes fallen. Und das ist der Grund, warum wir uns ebenfalls nicht zu fürchten brauchen. Weil er unsere Nähe will, weil er uns lieb hat. Und darauf können wir bauen. Und das wird uns verändern. Das dauert ja immer einige Zeit, bis die Umwelt eine Schwangerschaft registriert. Aber irgendwann wird die Umwelt das feststellen, dass Jesus uns nahe ist, dass wir in seinem Licht leben, dass wir keine Angst haben, dass Gott derselbe ist wie in der Bibel und dass er zu seinen Zusagen steht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den Bedrohungen, die in unserem Leben auf uns einstürmen können, weil er da ist. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem, was aus den Medien auf uns einströmt. Wir brauchen uns aber auch nicht zu fürchten, wenn Gott in seiner Größe und Majestät in unser Leben kommt. Die Aufträge, die Berufung, die er für uns hat, sind das Beste, was uns passieren kann. Das können alltägliche Kleinigkeiten sein, das kann auch etwas richtig Großes sein. Und es ist die Frage, sind wir mit dabei? Er ruft uns in die Nachfolge. Folgen wir ihm? Amen.